So, heute Abend betrachten wir eine neue gemeinsame Serie. Das ist nämlich der Kolosserbrief. Doch bevor wir beginnen, würde ich gerne bitten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns gesammelt hast, dass wir dich anbeten sollen in Geist und in Wahrheit. Dass wir noch einmal die Gnadenmittel empfangen durch die Lesung der Psalmen gemeinsam und auch, wenn dein Wort verkündigt wird und die Gemeinschaft, die wir haben. O Vater, wir bitten, dass die Worte, die ich spreche an diesem Abend, dass es Worte sind, die dich verherrlichen, die wahr sind, deine Worte. Und dass diese Worte eine echte Auswirkung auf uns haben, für alle, die hier sind, auch ich. Dass wir alle nochmal neu motiviert werden, inspiriert werden, dich zu verherrlichen, in der Art und Weise, wie wir wandeln. Das bitten wir alles in dem Namen unseres herrlichen Retters, des Herrn Jesus Christus. Amen. Also Kolosser 1, die Verse 1 und 2. Ich, Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und der Bruder Timotheus, senden unseren Gruß den in Kolossea lebenden heiligen und gläubigen Brüdern in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Der Kolosser, das Kolosserbuch oder eher Kolosserbrief wird öfters mal als Buch bezeichnet, was eigentlich ein Brief ist. Auch wichtig zu merken ist, dass Kolossea eines der wichtigsten Städte damals gewesen ist. Es war eine sehr strategische Stadt. Da waren damals immer große persische Armeen, die durchreisten und eben dort hausten. Und mit der Zeit eben wurde die Stadt Kolossea eben immer weiter in den Hintergrund gerückt. Das heißt, Hierapolis und das waren die etwas größeren und Hauptstädte um Kolossea herum. Kolossea war auch in einer sehr geografisch aktiven Gegend. Das heißt, dass es da viele Erdbeben gab. Zusätzlich, dass viel Lehm und eben anderes Erdgut da gewesen ist, was gut ist für, sagen wir jetzt mal, Schafe zu halten und andere Dinge. Die Leute in Kolossea, sie waren meist Heiden und sehr mystisch in ihrer Religion. Sie haben sehr viel Wert auf Geisterverehrung gelegt. Es gibt aber zusätzlich in Kolossea auch eine große Ansammlung an Juden, die in der Zerstreuung sind. Vielleicht sogar 40.000 bis 50.000 heißt es. Es waren sogar so viele, dass gesagt wurde, dass sie keine Zölle verrichten sollen. Sie dann Angst hatten, dass dann alles, was sie dann haben, weggegeben wird, nämlich nach Jerusalem, zum Tempel. Und der Hauptpunkt, den wir in Kolossea sehen, also in dem Kolosserbrief, ist gegen die Häresien, die dort herumkursieren. Von Paulus selbst ist er nicht der Gründer der Gemeinde, sondern dass die Leute, die Gemeinde gegründet haben, wahrscheinlich Epaphras, dass er oder andere Leute zusätzlich hörten, dass Paulus einst in einer anderen Stadt verkündigt hat. Also zum Beispiel in Ephesus. Dass es dann eben so weit ging, dass wir dann auch an anderen Stellen der Bibel hören, dass nach einer gewissen Zeit in dieser Gegend das Wort Gottes hörten. Und ganz klar, hauptsächlich und die größte Ansammlung an Gläubigen in Kolossea waren Heidenchristen. Ganz klar, es war auch sehr abseits und in einem heidnischen Lande. Und natürlich gab es da viele Anfechtungen um sie herum, dass sie sich lossagen vom Glauben und viele Anfechtungen zu sündigen und abzufallen. Und daher scheint es, dass Kolossea plötzlich extra Regeln, die Gemeinde in Kolossea das tat, also sie haben sich extra Regeln auferlegt, damit sie nicht zurückfallen. Und das waren sehr seltsame Regeln, die sie sich selbst auferlegt haben. Und zusätzlich zu dem, Regeln und andere mystische Dinge, die sie da hinzugefügt haben. Doch, wir sehen hier, dass Epaphras dann zu Paulus kommt und Paulus spricht: Hey, hier gibt es Probleme in der Gemeinde in Kolossea. Da haben wir viele Schwierigkeiten und Probleme, Anfechtungen. Und darauf antwortet dann Paulus mit diesem Brief. Da geht es nämlich auch hauptsächlich um das Wesen Christi, die Gottheit Christi. Doch nun, lasst uns gemeinsam zuerst die Apostelschaft von Paulus betrachten, das wir in Vers 1 sehen. Ich, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und der Bruder Timotheus. Paulus beginnt den Brief mit einer Rechtfertigung. Er steht mit beiden Beinen da und sagt: Hey, ich rede hier diese Dinge mit einer gewissen Autorität, nämlich ein Apostel, ein Ausgesandter, einer, der dazu ausgesondert wurde. Paulus wurde einst auf der Straße in Damaskus bereitet, also da wurde er berufen durch Christus in Damaskus zum Glauben. Er hieß dann damals Saulus und wurde dann ausgesandt, um das Evangelium zu verkündigen. Wir sehen zum Beispiel die Berufung auch von Petrus und Johannes und Jakobus, sie wurden als Fischer berufen, Levi wurde als Zöllner berufen und Nathanael unter dem Feigenbaum, unter anderem und so weiter. Was natürlich die Apostel unterscheidet von den Ältesten in der ganzen Welt und durch die ganze Zeit hindurch, ist, dass die Apostel direkt und spezifisch von Jesus berufen wurden und dass die Autorität von der Berufung Gottes nicht nur über eine einzige Gemeinde ist, dass jetzt ein Apostel für eine Gemeinde zuständig ist, sondern für alle Christen. Und das geht auch weiter so. Nämlich bis heute, wie nämlich das Wort Gottes, das Wort der Apostel, wie sie schrieben, inspiriert durch den Geist und durch Gott. Und heute noch studieren wir und betrachten natürlich die Worte dieser Verkündigungen. Und nun im Kontrast zu diesen Dingen, also zu ihrer Berufung und ihrem besonderen Platz und Aufgabe, sind die Apostel ganz gewöhnliche Menschen. Dass wir unter anderem hören, dass Petrus sich abgesondert hat von den Heidenchristen und mit den Juden angefangen hat zu heucheln. Da sehen wir, es waren aber trotzdem auch Menschen. Wir sehen auch in zwei Beispielen, dass nachdem Paulus, also was wir sehen, ist, dass Paulus in dem Kolosserbrief auch seine Autorität immer wieder zum Ausdruck bringt. Also ihn sagen möchte: Hey, hört auf mich, hört darauf. Wenn wir eben dann zum Beispiel in Kapitel 2 vom Kolosserbrief, dass man sich, ich lese einfach vor in Vers 16, darum soll niemand um Speisen und Getränke willen oder in Bezug auf Fest- und Neumondsfeier oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben. Diese Dinge sind ja doch nur Schatten von dem in der Zukunft kommenden und so weiter. Und dann geht er eben weiter und an anderen Stelle heißt es dann, dass die Männer und die Frauen eine gewisse Verantwortung haben und auch die Kinder auf eine gewisse Art handeln sollten. Und in all diesen Passagen und auch viel mehr im Kolosserbrief und auch in den anderen Briefen, da schreibt er mit einer Autorität und gibt Aufträge, gibt Befehle und sagt: Hey, so nicht und so schon. Oder wenn man es auch gerne mag, deutsche Grammatik, Imperativen. Mit Imperativen kommt er dann daher. Er spricht also sehr freimütig. Nicht, weil er sich auf sich selbst verlassen kann, sondern weil er selbst weise ist, nein. Sondern weil er sich bewusst ist in dem Wort Gottes. Und dass er weiß, dass es perfekt ist und eine universelle Wahrheit ist. Wieso ist es wichtig, ein richtiges Verständnis zu haben, von dem, wer die Apostel waren und wo ihre Autorität herkommt? Und ich denke, da gibt es drei Hauptgründe. Nämlich zum einen, in der ganzen Geschichte nach der Apostel und auch heute, da gibt es Irrlehrer, die behaupten, sie wären Apostel. Sie haben sich selbst eingesetzt als Autoritätswesen und knechten dann die Leute unter sich. Sie gingen auch so weit, dass sie die Wahrheiten Gottes komplett verdrehten und gegen die Offenbarung Gottes gehen. Doch wenn wir festhalten, der Wahrheit des Evangeliums und der Erkenntnis, dass das Amt des Apostels nun vorüber ist, dann sind wir bewahrt und behütet vor solchen Nachmachen, Trittbrettfahren. Wir wissen auch, dass Gott die Apostel nicht nur berufen hat, sondern durch sie gesprochen hat. Dass nämlich die Worte, die wir im Neuen Testament haben, dass sie kommen durch die Inspiration des Geistes Gottes, dass diese Worte wahrlich unfehlbar sind und Autorität mit sich bringen. Wir müssen nicht den Weg des Liberalismus gehen und all die Worte aus dem Buch, weil das alles jetzt plötzlich Worte der Menschen sind. Und dann müssen wir unterscheiden, was sind Worte Christi und was sind Worte der Menschen. Sondern wir können gewisslich sagen, wie es im 2. Timotheusbrief heißt, wo 2. Timotheusbrief heißt, dass Gott das Wort eingehaucht hat, eingegeben hat und dass es nützlich ist zur Überführung und Belehrung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei in jedem guten Werk. Wieso empfangen wir oder nehmen wir Zurechtweisung und Unterweisungen von Ältesten zum Beispiel an? Was hat das jetzt auf sich zu tun? Klar, Älteste wurden jetzt nicht direkt berufen wie die Apostel, das ist jetzt hier in Damaskus hier oder unter dem Feigenbaum oder beim Fischen oder so. Nein, sondern sie wurden berufen durch das Wort. Und bestätigt in diese Berufung durch die Gemeinde und haben eine echte Autorität in ihrer eigenen Gemeinde. Ja, diese Autorität steht jetzt nicht direkt in ihrem Amt, sondern indem sie das Wort Gottes verkündigen. Nämlich indem er das Wort Gottes recht verkündigt, da ist natürlich das Wort auch autoritär. Also das hat natürlich auch eine Autorität über einen Menschen. Ich denke, das ist besser ausgedrückt. Wenn das Wort rechtmäßig unterschieden und verkündigt wird, das sollte uns auch trösten, dass wir in der Gemeinde nun nicht unter Menschen sind, die Macht und Herrlichkeit und Ehre oder Macht und Regierung über uns haben, die sich nicht an das Wort Gottes halten. Nein. Auch sitzen wir morgens und abends nicht über oder unter irgendeiner Verkündigung irgendeinem Gerede, jetzt wie zum Beispiel in der Universität oder in einer Konferenz, dass da das jetzt auf der gleichen Ebene gleichgestellt ist. Nein, es hat mehr Gewicht. Aber das bringt uns nun zu dem zweiten Punkt, nämlich der Brüderschaft der Gläubigen. Und ich lese vor, hier in Vers 2, senden unseren Gruß den in Kolossea lebenden Heiligen und gläubigen Brüdern in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und hier in der Gemeinde, da nennen wir uns natürlich auch Bruder und Schwester oder Brother and Sister. Aber was hat das nun auf sich und was bedeutet das? Und wieso sagt Paulus hier zu Timotheus Bruder und zu den Leuten in Kolossea, obwohl sie jetzt nun nicht blutsverwandt sind und tatsächlich die Gemeinde in Kolossea, sie haben sich mit Sicherheit noch gar nicht zuvor getroffen. Das kommt durch die Annahme Gottes als Brüder und Schwester in Christus. Es heißt nämlich auch an einer anderen Stelle in den Briefen von Paulus, denn die, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, auf dass er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Oder auch im Hebräerbrief, denn es war nur recht, dass er, für wessen und durch wen alle Dinge existieren und dass er viele zur Söhne der Herrlichkeit bringt, dass er ihr Gründer der Errettung sei und ihre Errettung perfektioniere durch die Leiden. Denn die, die geheiligt sind und die geheiligt werden, haben einen einzigen Ursprung. Somit schämt er sich nicht, sie auch als Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Wir wurden als das Volk Gottes dazu berufen, um Kinder zu sein. Kinder durch den Glauben, durch die Annahme als Kind. Und wenn alle Gläubige Brüder und Schwestern sind in Christus, dann wisst ihr alle mit Sicherheit auch, ja, die Mathe-Referenz habe ich jetzt nicht ganz verkapiert, aber irgendwas Mathe-Vergleich und Brüder und Schwestern. Wie Paulus auch etwas später sagt im Kolosserbrief, dass es nämlich keinen Griechen oder Juden mehr gibt, dass es nicht mehr die Unbeschnittenen und Beschnittenen gibt, dass es keine Barbaren, Skünden und Sklaven oder Freie gibt, sondern Christus, dass Christus alles in allem sei. Dass nun die Hürde, die uns getrennt hat und uns unterschieden hat, dass das nun runtergerissen ist, weg ist. Wir sind zwar von einer unterschiedlichen Nationalität und anderen Kultur und einem anderen Wesen oder vielleicht sogar einer anderen Geschlecht, also einmal männlich und einmal weiblich, doch wir sind eins in Christus, was alles über allem überragt. Das ist wahrlich nirgends einen Platz gibt auf diesem Planeten, in dem wir nicht Geschwister finden können, die mehr mit uns gemeinsam haben als unsere nichtgläubigen leiblichen Geschwister und Eltern zum Beispiel. Dass das eine innigere Verbindung ist durch Christus im Glauben. Und preist den Herrn, dass wir nicht alleine sind, sondern dass er uns zusammenberuft. Und das beantwortet die Frage, wieso wir Brüder und Schwestern sind im Glauben, aber was hat das nun praktisch für eine Auswirkung, eine Bedeutung? Wie leben wir so etwas aus? Und Dank sei, dass das Neue Testament voll ist mit Aufrufen und anderen Dingen. Und ich möchte darin gerne zwei Passagen euch aufzeigen, die uns das gut widerspiegeln. Nämlich in Galater Kapitel 5, Vers 13, da sagt Paulus, denn ihr wurdet zur Freiheit berufen, liebe Brüder. So macht diese Freiheit nun nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dienend einander in Liebe. Und in 1. Thessaloniker 5, Vers 14, also das ist jetzt nur frei übersetzt von mir. Und wir berufen euch, liebe Brüder, ermutigt die Schwachen, weist die Unordentlichen zurecht und seid mit allen geduldig. Was heißt das nun in allererster Linie? Nämlich, die Brüderschaft heißt, dass wir uns lieben sollen gegenseitig. Nicht nur theoretisch, sondern wirklich spürende und sichtbare Liebe, die sich darin zu erkennen gibt, wie man den Nöten des anderen erfüllt. Dass man willig ist, sich das selbst hinzugeben, sich selbst der anderen Person hinzugeben, seinen Geschwistern. Es sollte auch eine Liebe sein, die in wahrer Geduld beruht, die bewahrt und durchharrt in Schwierigkeiten und Konflikten. Eine, die sofort Beziehungen in die Brüche gehen lässt, nur weil es da Schwierigkeiten und Probleme und Uneinsichtigkeiten gibt. Zweitens heißt das auch, dass wir uns ermutigen sollen. Heutzutage in unserer westlichen Kultur, da ist, dass man den Menschen einfach, oder sagen wir es mal so, anders ausgedrückt, dass wir allem zustimmen, was andere Leute tun, egal wie schlimm sie leben, scheint irgendwie eine Tugend der Zeit zu sein, dass wir das als gut und schön anerkennen, dass man eben alle Menschen, egal was sie tun, immer für gut heißen. Nein, sondern wir wurden berufen als Christen, dass andere, als Brüder und Schwestern, die niedergeschlagen sind, dass wir sie ermutigen, dass sie da herauskommen mit der Wahrheit des Evangeliums, mit der Zuversicht der Ewigkeit mit Christus an einem Orte, wo es keine Sünde und keine Sorge mehr gibt und keine Träne und kein Leiden mehr. Oder ganz kurz gefasst, wir sollen der Welt zeigen, wie die Liebe Gottes ausschaut, indem wir einander lieben. Kein Gläubiger ist von diesem Segen und dieser Pflicht ausgenommen. Es gibt keinen Rang oder keine Position, an der wir uns davon entschuldigen können, unseren Geschwistern unter die Arme zu greifen, ihnen zu dienen und zu helfen, selbst den Schwächsten und Ärmsten. Und Paulus macht das ganz klar, wenn er sagt, dass es seine Brüder sind. Denn selbst ein Apostel ist nicht größer. Und viel weniger wir. Wie viel weniger Älteste oder Diakone. Paulus nimmt die Rangfolge der Welt und schmeißt sie hier völlig auf den Kopf oder durcheinander, nämlich wie Christus auch bezeugt, dass die Ersten die Letzten seien und die Letzten die Ersten. Und wenn es nur eines gibt, das er von diesem Text herausnimmt, dann hoffentlich dies, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir mit Christus sind. Und dass Christus uns mit seiner Gemeinde vereint hat, mit Gemeinschaft und Brüderschaft. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir preisen dich und danken dir, dass obwohl der Brief nicht an uns geschrieben wurde, doch zu uns geschrieben wurde. Wir danken dir, dass du uns erhalten hast und auch diese Worte uns erhalten hast, dass wir die Worte von Paulus hier studieren können und die Lektionen wahrnehmen können und auch für uns selbst, dass wir in der Lage sind, es in unserem eigenen Leben einzusetzen. Naja, wir bitten, dass wir diese Wahrheiten nehmen und besonders zu Herzen, dass wir die Autoritäten des Evangeliums annehmen. Wir bitten, dass du uns hilfst, wahrliche Geschwister zu sein. Auch für die, die in der Gemeinde sind, mit uns gemeinsam. Dass wir sie lieben, dass wir ihnen dienen, dass wir für sie dienen und für sie sorgen, auf eine spürbare und rechte Art und Weise, damit die Welt unsere Liebe für Christus sieht und deine Liebe für uns und auch die Liebe, die wir füreinander haben. Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, dem wir in der Lage sind, noch zweimal sogar zusammenzukommen, um dich anzubeten, in Geist und in Wahrheit, und dein Wort zu hören, wie es verkündigt wird. Und wir beten, dass du mit uns bist. Auch diese Woche. Wir bitten all dies in dem Namen deines herrlichen Sohnes, unseres gesegneten Erretters, Jesus Christus. Amen.